alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
So, als Podcastmacher beschäftige ich eigentlich viel zu wenig mit Statistiken, um ehrlich zu sein. Und ich habe mir eigentlich schon jedes Mal bei diesem Intro die Frage gestellt, Konstantin, du als derjenige, der ja quasi das technische Wissen hier von uns hat, Absprungraten bei Podcasts. Meinst du, in diesen ersten 45 Sekunden haben wir eine sehr hohe Absprungrate, dass Leute nicht weiterhören? Oder ist es der Magnet für die Menschen?
Das ist ein erstklassiges Beispiel von einem richtigen Hooking, weißt du, wir halten die Leute bei der Stange, weil gerade die Neuen sich fragen, was geht's denn jetzt hier, was ist denn da los, warum ist da zum Beispiel Aki Watzke oder Rudi Völler oder wer auch immer am Start, nein, natürlich, alle super, ansonsten Grüße gehen raus an alle, die auch wieder eingeschaltet haben, ist ein bisschen regelmäßiger, Nico.
Ja, ich komme da selber nicht so mit so klar, weil früher haben wir gesagt, alle 2 Wochen und so und dann waren wir ein bisschen lapidar, aber jetzt kommen wir zum seriösen Teil, Tommy. Wie ist das für dich jetzt, regelmäßiger Podcaster zu sein?
Ja, ich habe einer Bekannten davon erzählt, einer Freundin, dass wir heute schon wieder aufnehmen. Da meinte, ihr zieht aber durch.
Ihr zieht durch. Wir uns wissen. Wir uns wissen, ne?
Und übrigens, mir wurde das schon gespiegelt. Rainer, euch ist klar, dass wir dieses Intro einfach immer skippen, oder? Ich sag so, nee, das war mir bitter. Nicht klar, aber das scheinen viele Leute so zu machen, dass sie die Intros einfach skippen.
Kai, das ist jetzt ein sehr harter Moment für dich. Du bist ja quasi einer der Verfechter und großen Liebhaber dieses 2 Minuten 56 Intros. Würdest du es weiterhin verteidigen? Einfach nur aus deiner Liebe zum Fußball, neben dem harten Kommerz, durch den du tagtäglich wanderst?
Nee, überhaupt nicht. Also wenn jetzt mal die Community kann ja auch mal was beitragen und mal ein paar Einsendungen machen. Das ist ja, glaube ich, bei vielen Podcasts inzwischen schon gang und gäbe. Vielleicht kann ja auch mal jemand aus deiner Community, Nico, ein Eins bitten. Also...
Ich stelle mir gerade vor, wir kriegen ab jetzt jede Woche 250 neue Intros, die dann Tommy in seiner Freizeit durchskippen muss, damit wir am Ende immer jede Woche ein neues auswählen können oder wann wir auch immer aufnehmen. Vielleicht das nächste Mal wieder in 6 Wochen, ich weiß es nicht. Das ist eine schöne Vorstellung. Aber wir kommen hier mal zum harten, seriösen Business. Und das ist, wenn man so oft aufnimmt wie wir, natürlich auch hart, sich immer neue, wichtige Themen zu suchen. Wir haben welche. Aber ihr merkt, wir müssen schon Lücken füllen und deswegen hat Tommy gesagt, ich mache ein Quiz. Wir jetzt alle durch.
Wie du das schon wieder framest, Nico. Ich will keine Lücke füllen, wenn überhaupt eure Wissenslücke, sondern ich will natürlich einfach mal hier eine Grundlage legen, um zu schauen, sind wir in dieser Konstellation überhaupt befähigt, über Trainer zu sprechen. Ja? Ähnlich wie die Frage, sind wir auch befähigt, unseren Chrome-Ton auszustellen, denn irgendjemand höre ich da die ganze Zeit im Hintergrund. So, ich würde vorschlagen, ihr Lieben, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Basiswissen Bundesliga-Trainer. Und dann gucken wir mal, wer hier wie glänzen kann. Erste Frage. Welcher Trainer hält mit fast 16 Jahren den Rekord für die längste ununterbrochene Amtszeit bei einem Verein, Obacht, in der Bundesliga? Ja, in der Bundesliga. A. Otto Rehhagel, B. Christian Streich, C. Volker Finke, D. Thomas Schaaf.
Als Cheftrainer oder allgemein einfach?
Als Cheftrainer.
Muss trotzdem Christian Streich sein.
Ja, würde ich auch sagen. Also König Otto kam in der Saison, jetzt muss ich mal überlegen, war der 81, 82 schon da? Also er ist auf jeden Fall nach 94, 95 ist er gegangen. So, also damit wäre Otto höchstwahrscheinlich der, also Schaaf ist es auf gar keinen Fall. Volker Finke ist es auch nicht, der war auch keine 16 Jahre da. Es müsste dann Otto Rehhagel beim ruhmreichen SVW sein.
Weil Streich war kürzer als 16.
Es ist C. Volker Finke. Oh, war von 1991 Scheiße. Bis 2007 Trainer des SC Freiburg. Aktuell dienstältester Trainer ist natürlich Frank Schmidt, aber, ja, aber natürlich Moment, den Großteil nicht in der Bundesliga. Ja genau, ich sag ja, aktuell Dienstältester, aber eben nicht in der Bundesliga.
Volker Finke war nicht die ganze Zeit in der Bundesliga.
Volker Finke ist 1991 bis 2007.
Aber nicht in der
Bundesliga. Ja, aber das ist auch abgestiegen zwischendurch. Also gut, das ist auch Bundesliga. Wir hätten, also alle Bundesligen hätten gezählt, aber das ist mit Freiburg zwischendurch abgestiegen.
Bundesliga, nicht erste Bundesliga, Bundesliga. Ja,
also
erste Finke, Bundesliga gibt es schon mal gar nicht.
Volker
fängst
Finke.
Du, fängst du schon wieder so an hier, Tommy. Ist gleich schlechte Laune.
Okay, passt mal auf. Dann machen wir was. Da gibt es keine Frage von Aufstieg und Abstieg. Der Rekord für die kürzeste Amtszeit eines Bundesliga-Trainers liegt bei nur 18 Tagen. Wer war der glücklose Coach? A. Michael Skibbe. Wir wissen alle wo. B. Robert Körner. C. Jörg Berger. D. Rudi Kröner.
Aber die Interimstrainer sind da oft, ne? Also es ging um echte Trainer.
Ich hätte fast auf Taifun Korkut einfach aus der Kalten getippt.
Und der ist gar nicht dabei.
Ich weiß. Wer war die zwei?
Robert Körner.
Der war auch nie gehört.
Ja, aber doch.
Ich erlöse euch.
Locken wir Körner ein, komm.
SSB Robert Körner natürlich. Ich lese vor, die Ironie des Schicksals. Körner war Co-Trainer, als der erste FC Nürnberg 1968 Meister wurde. In der Folgesaison wurde er zum Cheftrainer befördert, aber nach nur 18 Tagen entlassen. Der Club stieg am Ende als amtierender Meister ab. Ein bis heute einmaliger Vorgang.
Und von wegen nur heute gibt es so schnelle Trainerwechsel.
Ja, eben. Darauf kommen wir nachher noch. Frage 3. Julian Nagelsmann wurde mit 28 Jahren der jüngste Trainer der Liga-Geschichte. Wer hält aber den Rekord als jüngster Meistertrainer?
Mal gucken.
A.
Matthias
Julian Nagelsmann. Oh. A. Julian Nagelsmann. B. Jürgen Klopp. C. Ottmar Hitzfeld. D. Matthias Sammer.
Matthias Sammer.
Matthias Sammer.
Ja. Dortmunder Meistertitel 2002.
Mit dem VfB 1902.
Nee, als,
nee so, Quatsch, 2002
als 2002, da, in den 90ern war er noch Spieler. 2002 als Dortmund-Trainer war er jüngster Meistertrainer.
Das ist natürlich richtig, 34 Jahre 2002, Borussia Dortmund. Nagelsmann war bei seiner ersten Meisterschaft mit Bayern übrigens nur 33 Tage älter, also es wäre auch nicht völlig absurd gewesen, Julian Nagelsmann zu sagen. Frage 4. Wir kommen hier richtig gut rein. Welcher Trainer gewann mit 8 Titeln die meisten deutschen Meisterschaften? A. Ottmar Hitzfeld, B. Jupp Heynckes, C. Udo Lattek, D. Hennes Weisweiler.
Udo, oder? Hatte zwei.
Hitzfeld hat zweimal mit Dortmund gewonnen, alleine schon, ne? War nicht vergessen.
Ja,
ich glaube Hitzfeld.
Ja, und dann 6-mal mit Bayern? Ja, natürlich. Der ist dann schnell zu den Bahnen gegangen nach dem Übergangsjahr. Hitzfeld.
Okay.
Das ist korrekt, Udo Lattek. Lattek holte 6 seiner 8 Titel mit dem FC Bayern und 2 mit dem großen Rivalen der 70er, Borussia Mönchengladbach. Ja, mit Gladbach.
Also genau.
Wer hat Hützfeld dann?
7 wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ah. Nicht 7. 7,5.
Habe ich mich wieder von Eckner überzeugen lassen. Ey, wusste ich doch. Also immer. Trainer kann er nicht, sage ich immer. Trainer kann er nicht.
Ey, du hast gedacht, dass Matthias Sammer 92 Stuttgart trainiert hat.
Frage 5. Otto Rehhagel ist mit 832 Spielen der Rekordhalter für die meisten gecoachten Bundesliga-Partien. Welchen weiteren Rekord teilt er sich mit Felix Magath und Jörg Berger? A. Die meisten Aufstiege in die Bundesliga. B. Die meisten DFB-Pokalsiege. C. Die meisten trainierten Bundesliga-Vereine. Oder D. Die meisten Auslandsengagements.
Rehakles war doch eigentlich nur in Griechenland. Was waren die anderen Optionen nochmal? Aufstiege?
Die meisten Aufstiege, die meisten Pokalsiege, die meisten trainierten Bundesliga-Vereine, also rein von der Anzahl her. Oder die meisten
Auslandsengagements.
Pokalsiege könnte es sein.
Nee, das ist zu wenig.
Nee, also mit Werder.
Aber Auslandsengagement.
91, 94 waren die Pokalsiege.
Kaiserslautern ist ja nicht Pokalsieger.
Nee, nur Meister.
Oh, nee. Stimmt, der war ja noch bei Lautern.
Richtig. Ja, der ist aber noch Meister geworden, 98.
Ja, stimmt.
Richtig. Aber in der Saison vorher ist Lautern Pokalsieger geworden, meine ich, 97. Aber war Otto da schon Trainer?
Ja, ist ja mit ihm aufgestiegen.
Ich meine, er hat natürlich auch ein paar Vereine trainiert, ne?
Ja, also, ich meine, drei
ganz Hertha dann nach hinten raus.
Ja, Bockstark, Hertha, die alte Berlin-Legende.
Bayern, Kaiserslautern, Bremen, Hertha, was hat er noch trainiert? Ja.
Also, ich erlöse euch, ihr Lieben. Es ist C, die meisten trainierten Bundesliga-Vereine.
Ach,
denn
krass.
Alle drei standen insgesamt bei 8 Bundesliga-Clubs unter Vertrag.
Rot-Weiß Essen hat er auch gehabt.
Ja. So, wir nähern uns dem Ende, ihr Lieben. Wer war mit 74 Jahren und 184 Tagen der älteste Trainer, der je an der Bundesliga-Seitenlinie stand? A. Jupp Heynckes, B. Otto Rehhagel, C. Fred Schulz oder D. Giovanni Trapattoni?
Wie alt?
74 und 184 Tage.
Otto bei Hertha könnte schon in die Richtung gegangen sein, oder?
Ja, also Jupp Heynckes hinten raus, der war nochmal kurzzeitig Trainer dann bei den Bayern. War schon, aber er ist, glaube ich, noch nicht ganz alt.
Ich meine, das ist ganz schön viel Rehhagel hier. Also ich weiß auch nicht, ob das ist. Ich weiß, dass du ihn sehr lieb gewonnen hast, Tommy. Also nach den legendären Zeiten bei der Hertha. Aber eigentlich ist das ja ein Rehhagel-Kliss.
Ich bin erschrocken, dass ihr das nicht wisst, denn es ist natürlich C. Fred Schulz. Und zwar 1978 coachte der Werder Bremen.
Ja.
Ja. Die beiden Werderaner wissen.
Mit dem Stolz, im stolzen Alter von 74 Jahren.
Ja. Das welcher war keine dieser, gute Zeit.
Welcher dieser berühmten Trainer gehört nicht zum exklusiven Club derjenigen, die als Spieler und Trainer deutscher Meister wurden? Ja, also welcher dieser Spieler war nicht als Spieler und Trainer deutscher Meister? A. Franz Beckenbauer, B. Jürgen Klopp, C. Felix Magath, D. Xabi Alonso.
Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. Jürgen Klopp.
Ja.
Das ist richtig. Fun Fact, Jürgen Klopp war nicht mal in der ersten Bundesliga.
Richtig.
Nie. Noch denkt man gar nicht.
Mhm. Keine Ahnung von Fußball, der Junge.
Keine Ahnung. Zwei Trainer, so jetzt kommt's, ihr Lieben. Das ist natürlich einfach für euch, ja, weil natürlich ich will es ja sagen, diese Folge wird präsentiert von Google Gemini. Es natürlich auch weiß, wer hier miteinander spricht, deswegen diese leichte Werder Bremen-Lastigkeit. Zwei Trainer prägten bei Werder Bremen eine Ära von jeweils 14 Jahren. Der eine war Thomas Schaaf, wer war der andere? Da gebe ich euch jetzt keine Option, das müsst ihr mir so sagen.
Was ist das denn für eine Frage?
Kalli Kramp?
Robin Dutt?
Ja. Otto Rehhagel.
Es ist natürlich Otto Rehhagel. So, vorletzte Frage, ihr Lieben. Welcher Trainer führte den VfL Wolfsburg 2009 zur sensationellen ersten und einzigen Meisterschaft?
Felix Magath.
Und die letzte Frage. Ottmar
Hitzfeld. Wo hast du die her? Auf welcher Blitz-Inno-Seite geht die Quiz gerade?
Ottmar Hitzfeld. Vor allem,
warum ist da so viel Rehhagel drauf? Also,
habe ich euch doch gerade erklärt.
Weil das analysiert, dass da zwei Werderaner dabei sind im Podcast.
Ja.
So. Ottmar Hitzfeld gewann 7 Meistertitel. Mit welchen beiden Vereinen gelang ihm das?
Dortmund und Bayern.
Dortmund und Bayern.
So, ihr Lieben, ihr habt jetzt quasi die Platzreife der Trainerdiskussion erlangt. Nun können wir loslegen mit unserem Thema.
Was man dazu wissen muss, dass Tommy seit 2 Wochen sehr, sehr golfgeil ist und sich jetzt über Platzreifen informiert hat.
Ja.
Ich habe so vielen Leuten davon erzählt, dass ich jetzt Golf spielen werde. Jetzt muss ich es auch machen. Ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr.
Der Druck ist groß. Die zehntausenden Zuhörer haben jetzt das auch gehört.
Hast du Montag Zeit? Ich habe ein Golfturnier für uns. Kannst du mitmachen?
Ich reise, kleiner Flex, und dann können wir loslegen. Ich reise am Montag nach München, weil ich ab Dienstag früh mit Oliver Kahn drehe. Falls ihr noch Grüße ausrichten wollt.
Der dann kommen wir jetzt 2 oder was kommt?
Also genau.
Spielt hier das Ding von Rilke nochmal, ne?
Ich lese ihm Jonathan Mese vor, seine Theaterstücke oder so, und dann gucke ich mal, was passiert.
Dann lassen wir uns jetzt mal zum seriösen Teil kommen hier und reden über die Trainer. Denn das ist das, was wir uns heute als quasi Intro überlegt haben. Es ist schon auffällig, wie viel gerade auf dem Markt los gewesen ist. Und wir brauchen, du brauchst nicht in dein Handy zu gucken, wir brauchen jetzt Fakten. Konstantin Eckner, aber da kommen wahrscheinlich die Fakten her. Wir haben eine Menge Transfers gehabt auf der Trainerposition. Und natürlich, da 50% in diesem Podcast jetzt Zuneigung zum größten Fußballclub der Welt haben, ist das ja auch sinnbildlich dafür, was das für Bewegung haben kann. Wir gucken uns an, wie Bremen innerhalb von kürzester Zeit Trainer verliert und wieder neu aufbaut. Wir haben die Situation, dass Leipzig auf einmal einen Trainer holt, der gar nicht zu dem System oder zu dem Fußball passt, nach dem Narrativ, was sie vorher ein Jahrzehnt lang durchgezogen haben. Der eine Aufsteiger holt sich den Supertrainer der zweiten Liga und holt gleichzeitig noch 16 andere Spieler und ist wahrscheinlich in der Fangruppierung gedanklich schon irgendwo Richtung Europapokal unterwegs. Konstantin, kannst du uns ein bisschen zusammenfassen, was da los gewesen ist? Und dann gehen wir mal ein bisschen in die Diskussion dazu.
Es gibt 6 neue Trainer für die Fußball-Bundesliga. Laut Wikipedia, genau, da muss man nämlich nachschauen. Also bei Leverkusen natürlich musste Xabi Alonso ersetzen, wie alle wissen, der mittlerweile bei Real Madrid versucht, das Schiff wieder rumzureißen. Ist ja nicht ganz gelungen beim Club World Cup, über den wir nachher noch sprechen. Erik ten Hag ist da jetzt der neue Trainer, natürlich bekannt. Ajax, früher mal bei der zweiten Mannschaft von Bayern München unterwegs gewesen, Manchester United. Dann gab es quasi einen Trainerwechsel. Ole Werner ist jetzt bei RB Leipzig, vorher bei Werder Bremen. Dadurch wurde eine Stelle frei bei Werder Bremen. Dort ist jetzt Horst Steffen, vorher beim SV Elversberg erfolgreich gewesen, in der zweiten Bundesliga bzw. in der dritten Liga. Dann der VfL Wolfsburg hat sich noch aufgestellt mit Paul Simonis aus den Niederlanden. Und der FC Augsburg hat auch einen Trainerwechsel vorgenommen bzw. einen neuen Trainer angeheuert. Sandro Wagner, der sich von der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet hat, wo er vorher Co-Trainer war. Und auch der erste FC Köln hat sich neu aufgestellt, weil Gerhard Struber ja schon vorm Aufstieg noch entlassen wurde in der zweiten Bundesliga, man dann einen neuen Cheftrainer brauchte. Und dort wurde Lukas Kwasniok verpflichtet, der jetzt die letzten 4 Jahre beim SC Paderborn war. Also es sind alles relativ bekannte Namen, bis auf Paul Simonis, der zuletzt bei Go Ahead Eagles in der Eredivisie Trainer war. Also das ist so ein bisschen vielleicht out of nowhere. Sandro Wagner natürlich auch ein gewisser Risikocall vom FC Augsburg kann aufgehen, kann eventuell auch komplett schief gehen.
Also,
weil Sandro Wagner keine Cheftrainererfahrung hat und natürlich
Haching, hallo, Haching.
Cheftrainererfahrung im Profibereich. Nein, also das ist natürlich ein riskanter Call, aber es kann aufgehen, vielleicht auch nicht. Und ja, ansonsten sicherlich Leverkusen muss auch mal schauen, wo die bleiben. Die haben ja zum Beispiel Erik ten Hag auch geholt. So wurde ja kolportiert bzw. übermittelt über gewisse Kanäle, dass man da sich auch erhofft, dass man mit einem namhaften Trainer weitere gute Spieler anzieht, was ja so ein Stück weit geklappt hat. Wobei, darüber können wir im Detail sprechen. Es ist wieder ein bisschen was los, wobei jetzt nicht mehr oder nicht weniger als jetzt in den Vorjahren grob geschätzt. Es gibt immer ein paar Trainerwechsel und das gehört ja auch so ein bisschen zum Geschäft dazu. Ich sage mal, die größte Kontroverse war sicherlich, weil Leverkusen war erwartbar gewesen, dass Xabi Alonso geht. Die größte Kontroverse gab es natürlich rund um Werder Bremen. Trainer geht zu RB Leipzig, obwohl das dann alles von Werder Bremen relativ reibungslos gelöst wurde, weil sich mit Horst Steffen natürlich einen Trainer angeboten hat, der jetzt in den letzten Jahren sein Image sehr, sehr gut aufpolieren durfte.
Oh. Sandro Aber Wagner übrigens, ne? Kurze Anekdote habe ich heute gelesen, hat als Begrüßungsgeschenk allen Spielern ein iPad in den Spind gelegt. Dem ganzen Kader, damit sie in Zukunft auch die Videoanalysen sich direkt auf dem iPad angucken können. Da habe ich mir kurz überlegt, die werden ja alle eins haben. Da ist doch so ein Profifußballer in der ersten Bundesliga, nimmt doch einfach diesen Karton und legt das irgendwo auf den Frühstückstisch und lässt den da einfach 3 Monate liegen, oder? Das packen die doch safe nicht aus. Das glaube ich auch.
Wobei das schon auch, also du denkst ja wirklich eigentlich, das müssten die da schon lange machen, ne? Also
machen die da auch. Also das ist nichts Neues. Machen also sie bei vielen Vereinen.
Ich bin mir auch nicht sicher, Tommy, ob das nicht vielleicht eine Ente ist. Oder meinst du, das hat sich wirklich so zugetragen?
Das gibt's bei vielen Vereinen, die stellen Tablets zur Verfügung, whatever, stellen Laptops zur Verfügung, wie auch immer, ist auch am Ende egal.
Ja eben, aber deshalb, man denkt doch schon, dass Augsburg, dass sie das auch schon lange machen müssten und dass da jetzt nicht Sandro von der Nati kommen muss, um jetzt irgendwie das Tablet-Game da zu erfinden.
Das ist doch reine weg. Das machen viele Trainer, die kommen rein, sagen einfach, wir machen das jetzt so, Punkt. Wie das vorher gemacht wird, ist mir egal. Also viele.
Der stellt sich dahin. Ich kann mir genau vorstellen, bei dem Antrittsgespräch oder wo er den Verein überzeugen wollte von seiner Vision, hat er gesagt: Leute, Tablets.
Ich bring Tablets. Ey, aber sorry, ich muss jetzt einmal rein, weil also die mit Abstand interessanteste Personale, korrigiert mich, ist ja wirklich Sandro Wagner. Also. Und dann, ich fange mal an. Ich hatte ja eigentlich auch ein kurzes Quiz vorbereitet, aber jetzt mache ich einmal. Sandro Wagner, Drip or Drop? Tommy.
Also sein Schnauzer triggert mich schon hart, muss ich
Ernsthaft?
Sagen.
Ernsthaft?
Ja,
ich finde den so geil.
Aber ich muss gestehen, ne, wie bei so einem Autounfall, ich muss schon immer hingucken und ich höre ihn auch gerne reden, wenngleich, und das ist wichtig zu unterstreichen, ich nicht bei allem mitgehen würde, was er so von sich gibt den ganzen lieben langen Tag lang. Aber ich finde den schon irgendwie geil. Ich hätte den ja auch bei Hertha BSC gesehen.
Ja, dann gehen wir gleich weiter, Nico. Jetzt holen wir dich mal rein. Sandro Wagner, hat er den Drip oder Drop?
Ich glaube Drip, auch wenn das ganz viel von dem ist, was ich irgendwie nicht so mag. Ich kann halt bei allem immer noch nicht einschätzen, ob er wirklich Ahnung hat von dem, was er da tut. Aber da die Verantwortlichen, die ja sowohl in der Nationalmannschaft als auch in Augsburg der Meinung sind, der hat Ahnung davon, wird es, glaube ich, eine Karriere sein. Ich persönlich hätte ihn lieber bei Hoffenheim gesehen. Das hätte für mich vom Style her noch besser zusammengepasst.
Ja, auch Pass. Konstantin, was sagst du? Also Drip or Drop?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt so ganz stimmt, dass man bei der Nationalmannschaft komplett von ihm überzeugt war, denn es wurde doch auch kolportiert, dass Nagelsmann einen neuen Co-Trainer wollte. Also er wollte einen neuen Co-Trainer haben, wollte jetzt einen haben, der vielleicht mehr in die Analyse reingeht. Wagner war sicherlich gut für so Chemie intern, aber ich glaube, das traut sich Nagelsmann auch selber zu.
Ist insofern, einer für die Kabine, ne?
Willst du sagen, er ist der Stromberg unter den Trainern?
Wahrscheinlich. Ja, also am Ende, ich meine, Augsburg, seit 10 Jahren gelten die als erste Abstiegskandidaten, schaffen es dann doch immer wieder in der Liga zu bleiben, kann auch dieses Mal klappen, aber es ist eben schon ein risky Move, weil wie gesagt, also mit Unterharing aus der 4. in die 3. Liga zu kommen, ist ein bisschen anders als in der Bundesliga zu bestehen.
Aber also man kann sich doch wirklich vorstellen, dass Sandro, den würde ich jetzt ja auch nicht unbedingt als Fußballvirtuosen oder als jetzt taktischen Schöngeist, so ist er mir zumindest nicht aufgefallen, sondern schon so ehrlich Typ kerniger, cooler Arbeiter, der aber auch irgendwie die Spieler erreicht, das glaube ich schon. Also auch mit seiner Historie, mit seiner Ansprache, so ein bisschen auch mit seinem Vibe. Also und irgendwie finde ich, passt das gut zu Augsburg, weil die ja jetzt auch eher einen etwas pragmatischen, auch eher, ja, Egner sagt schon so, ich
das ist eben das Problem in der Bundesliga. Das ist natürlich schon cool. Das glaub, kann so irgendwie 5 Spieltage ganz geil funktionieren, aber in der Bundesliga, wenn da, das ist einfach, ich weiß, klingt ein bisschen lame, wenn da deine Pressing-Abläufe nicht funktionieren, bist du im Eimer. Das ist einfach so. Wenn der
aber
das nicht
eintrainiert. Da will ich mal kurz rein. Es gibt ja im Grunde, also es gibt noch mehr Trainertypen, aber es gibt ja eigentlich so 2 Aufgabenfelder bei einem Trainer. Ne? Also wenn du jetzt Trainer von, ich sag mal, Bayern München, Real Madrid oder sonst was bist, dann bist du ja in der Regel jetzt nicht unbedingt ein Taktikfuchs. Dann geht es ja irgendwie darum, dieses Ensemble zusammenzuhalten und aus denen das Beste rauszukitzeln, oder nicht?
Real Madrid hatte jetzt Carlo Ancelotti und die haben den vom Hof gejagt, obwohl er noch einen Vertrag hatte, weil sie gesagt haben, schau dir mal an, wir können kein Pressing spielen. Wir wurden gerade beim Club World Cup auch wieder versägt.
Ja, aber die haben 5 Jahre davor alles zersägt.
Es hat dann aber nicht mehr gereicht. Und das war bei Real Madrid. Die haben gesagt, der ist so ein guter Strafflüsterer, aber wir sind so mittlerweile hinterher, dass wir brauchen mal jemand anderen. Wir brauchen mal jemanden, der ein bisschen mehr davon Ahnung hat.
Und oder anders, dann war es, glaube ich, lange Zeit so, dass man gedacht hat, bei solchen Star-Ensembles reicht es, jemanden zu haben, der die irgendwie zusammenhält und die, so die, den Zirkusdompteur, wie Nico immer sagt, spielt. Während du ja eigentlich, wenn du so ein richtig klassischer Zweitligatrainer bist, ne, und dann irgendwie aufsteigst, der so wirklich alles macht von Videoanalyse bis Taktik und sonst was, vermutlich ja fachlich vielleicht sogar der bessere Trainer bist als ein Carlo Ancelotti. Ne? Inzwischen kann sich das angleichen. Ich glaube, das fing an mit Pep Guardiola, der ja wirklich dann auch beides sehr, sehr gut konnte. Inzwischen reicht es vermutlich nicht mehr. Und auch, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Vincent Kompany vermutlich ja auch taktisch einigermaßen ausgebildet ist und da die eine oder andere Idee haben wird.
Also ja, oder Xabi Alonso. Xabi Alonso ist wahrscheinlich auch gutes Beispiel, aber Nagelsmann gilt ja auch, also korrigiere mich Konstantin, aber der gilt ja auch als totaler Menschenfänger in der Kabine und gleichzeitig auch irgendwie als Taktikgenie.
Nicht unbedingt, also Nagelsmann wurde bei den Bayern immer vorgeworfen, ja, weil ich viele Insights habe, kann ich ja alles scheren, das ist ja in Ordnung. Nagelsmann wurde natürlich bei den Bayern vorgeworfen, er will zu sehr im Mittelpunkt stehen und sagt zu viel zu seinen Spielern. Also es gab gerade derjenige, der auf der Außenbahn war, vor seiner Trainerbank, ist meistens wahnsinnig geworden für 45 Minuten. Frag mal bei Serge Gnabry.
Das war aber bei Leipzig auch schon so.
Ja, frag mal bei Serge Gnabry nach, wie der das manchmal fand, wenn der dann eine Halbzeit vor seiner Bank gespielt hat. Der wollte dann gleich ausgewechselt werden, weil bei Tempo 35 ruft er da irgendwas rein und das soll dann irgendwie umgesetzt werden. Hat sich da aber mittlerweile ein bisschen verbessert. Man hat ja die ganze Nagelsmann-Tragödie mitbekommen während der Corona-Zeit, als man seine ganzen Kommandos gehört hat. Und da haben auch viele gesagt, es ist viel zu viel, was er sagt. Geht natürlich bei Trainern auch darum, selbst bei Guardiola im Übrigen, dass die ja auch immer schauen müssen, wen habe ich als Assistenten und als Analysten um mich herum. Das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Thema bei Schalke. Die haben jetzt Muslic geholt von Plymouth, der dort mehr oder weniger im Bösen auseinandergegangen ist mit dem Verein nach dem Abstieg in die 3. Liga. Und der hat aber auch, glaube ich, drauf gepocht, ich muss aber auch meine Assistenten alle mitbringen. Ich brauche die alle. Und ähnlich ist es ja jetzt bei Bayern mit Kompany. Der hat natürlich diese Guardiola-Schule durchlaufen, war selber Kapitän bei Manchester City unter Guardiola, als der dann bei City aufgetaucht ist. Aber braucht dann eben René Maric und Co. An seiner Seite, um eben während der Woche 80 Stunden Fußballvideos anzuschauen und die Gegner zu analysieren. Und wenn ich da keinen guten Staff hinter mir habe, ist auch egal. Aber natürlich, die Trainer selber müssen ein bisschen Menschenfänger sein, aber die dürfen, ja, die müssen irgendwie so eine Waage finden. Und du musst es denen auch, ich glaube, viele Spieler müssen den Trainern das auch glauben, was die einem erzählen. Weil es gibt auch so Trainer, denen glaubst du einfach nichts.
Und es ist ja auch am Ende, du hast ja bei solchen Trainern, ich glaube nicht, dass die, klar, wenn du, wie heißt diese Legende, dass Guardiola und Wehr sich da getroffen haben und dann mit den
Tuchel.
Pfefferstreuern, Tuchel,
im genau, das Restaurant, ja.
So, gibt's vielleicht, ja, aber ich glaube, in der Regel kommt jetzt vielleicht die bahnbrechende Idee für irgendeinen neuen Spielzug oder was auch immer, schon eher noch vom Co-Trainer, wie auch immer. Er muss es natürlich aber, wie im echten Berufsleben auch, muss der Manager es halt irgendwie glaubwürdig an alle übermitteln können und erklären können. So, ne? Und da frage ich mich immer, und das kann natürlich auch sein, weil ich Hertha BSC-Fan bin, dass mir das vermehrt auffällt, aber kennt ihr das, dass es so Dinge gibt, wenn ihr vor allem lange einen Trainer habt in eurem Verein, wo ihr viele Spieler seht, dass ihr euch fragt, das kann doch nicht sein, dass du der Einzige bist auf der ganzen Welt, der nicht erkennt, dass dieser Spieler dort nicht richtig aufgestellt ist. Also kennt ihr dieses Gefühl, das war bei uns Marvin Plattenhardt, ne, wo wir alle gesagt haben, da muss doch Maxi Mittelstädt spielen, das sieht doch jeder und jetzt ist er DFB-Pokalsieger und Nationalspieler. Ne, also kennt ihr das auch? Und anschließende Frage, woran liegt das? Woran liegt das, dass das solitär ein einzelner Mensch, der offensichtliche Ahnung hat von dieser Materie, nicht sieht und alle anderen schon?
Du musst ja fast schon ein notorischer Besserwisser sein als Trainer. Du willst ja nie falsch liegen. Du triffst die Entscheidung, ja. Plattenhardt spielen zu lassen. Und dann sagen alle, nee, Mittelstädt ist besser. Und du möchtest aber natürlich da nicht zugeben, dass du eventuell dich getäuscht hast.
Ich glaube auch, da ist was dran, leider. Also ich glaube nicht, dass das pauschal für alle Fälle gilt. Aber dass ein Trainer irgendwie was, dass der irgendwie mal kippt in seiner Aussage. Der probiert was, es klappt nicht. Und die ganze Welt ruft, nee, du musst das anders machen. Und dann macht er es anders. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eher so ein Gesichtsverlust ist, den auch Trainer vielleicht manchmal nicht wollen, weil sie dann ihre Position vielleicht auch in der Kabine oder so geschwächt sehen oder weil sie denken, sie machen jetzt Tür und Tor dafür auf, dass ihm irgendwie jetzt andere Leute die Aufstellung diktieren. Also ich kenne das Gefühl auch total, Tommy, ich kenne das auch bei Werder, war das, also es war auch bei Ole Werner immer so, dass der immer so spät und so falsch ausgewechselt hat. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Ich weiß nicht, Nico, ob du das noch irgendwie nachempfinden kannst. Also der hat auch mal die ganze Welt gesagt, hey, wechsel früher und er hat es trotzdem nicht gemacht.
Ja, ich glaub, da ist ganz interessant, weil du das eben beschrieben hast, ist genau dieses eine Linie durchziehen das Wichtigste für einen Trainer auf dem Niveau, auf dem sie da unterwegs sind. Denn ich habe mal mich mit jemandem genau darüber unterhalten und auch über die Frage, warum denn das so gemacht wurde. Und dann war genau das die Antwort. Wenn er es nicht macht, verliert er sein Gesicht. Dann verliert er die Kabine sowieso. Also hast du beide Varianten von Kabine verlieren und entweder du schleifst sie da durch oder du knickst ein und dann hast du sie auch verloren. Und insofern ist das wahrscheinlich dann der Grund, warum, wenn wir zum Beispiel Ole Werner nehmen, dass das Narrativ entsteht von der hält nichts von jungen Spielern, der schmeißt sie sofort raus, wenn die nach zwei oder nach einem Spiel nicht funktionieren und deswegen wechselt er auch so spät, weil er den jungen Leuten auf der Bank nicht vertraut, dass er jetzt quasi bei Leipzig ist und sich dahingehend dann versucht, jetzt ja auch schon lauthals in der Presse zu verteidigen, dass er ja auch gerne mit jungen Spielern arbeitet, ist dann ja auch die logische Konsequenz aus dem, was vorher passiert ist. Aber diese Bilder bauen sich.
Aber alleine auch schon dieses, dass ein Trainer im Grunde immer auch mit einer Formation assoziiert wird. Das finde ich so starr. Das gäbe es ja in anderen Berufsfeldern überhaupt nicht. So, du musst ja erstmal gucken, was habe ich da für Spieler, was ist vielleicht auch meine Tabellensituation, was finde ich sonst so vor, keine Ahnung. Aber sozusagen, nö, also ich spiele 3-5-2. Weil ich glaube, unabhängig vom Gegner übrigens, da gibt es ja diese ganz geile Geschichte von Thomas Tuchel, vielleicht erinnert ihr euch, wo er erzählt hat, dass er zu Mainz kam und festgestellt hat, er hat im Grunde überhaupt gar kein Spielermaterial, was irgendwie taktisch in der Lage wäre, eine seiner Formationen umzusetzen, und hat gesagt, wir spiegeln ab jetzt immer die Formation vom Gegner. 1:1. Und da weiß jeder genau, was er machen muss. Und eigentlich im Grunde eine 11:11 Manndeckung, wenn du so willst. Und er meinte, damit haben wir alle in den Wahnsinn getrieben. So, ne? Und zu sagen als Trainer, ich spiele aus Prinzip eine Formation, ich finde, das klingt eigentlich schon falsch.
Aber ist das nicht, das weißt du doch, Konstantin, eigentlich was auch eher der Sportdirektor vorgeben müsste, weil ist der nicht im Prinzip zuständig für die Spielphilosophie und dementsprechend auch die Kaderplanung von der Mannschaft? Natürlich immer im Doppelpass mit dem Trainer, völlig klar, aber wenn du jetzt irgendwie dein, sagen wir mal, dein ein Team auf Ballbesitz und Viererkette ausrichtest, dann kann der Trainer doch nicht eigentlich sagen, und der Trainer berichtet ja zumindest mal an den Vorstand Sport, also der ist ja dem unterstellt, dann kann der Trainer doch nicht einfach sagen, so, nee, ich spiele jetzt trotzdem Dreierkette und Pressing.
Ich will keinen Sportdirektoren zu nahe treten, aber die meisten haben keine klare Philosophie. Also in den meisten Vereinen, zumindest so Bundesliga, Premier League, whatever, Championship, zweite Bundesliga, läuft es meistens so ab. Natürlich hofft man immer, dass man einen Trainer ein bisschen länger hat. Man kauft den meistens schon so ein, okay, das könnte einer sein, der zu uns passt, rein von der Spielphilosophie her. Wobei natürlich die Möglichkeiten teilweise auch begrenzt sind. Ja, wer ist überhaupt auf dem Markt? Also ist jetzt zum Beispiel Ole Werner wirklich der Wunschtrainer von RB Leipzig gewesen? Eher nicht, aber gut, man hat ihn, weißt du, wäre vielleicht ein Jeißle eher einer gewesen. Ja, gut, der war jetzt natürlich auch jetzt seine Vergangenheit mittlerweile, aber sei es wie sei. Man holt einen Trainer, denkt, mit dem könnte es klappen. Und bei Transfers, im Normalfall ist es so, ein Trainer sagt, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und ein Sportdirektor sagt, wir hätten vielleicht Zugriff auf Spieler A, B und C, weil der Sportdirektor zusammen mit dem Geschäftsführer natürlich die Kontakte zu den Beratern hat. Die Trainer manchmal nur Kontakte zu Beratern aufbauen, wenn sie welche haben. Und dann werden aber viele Transfers im besten Fall vom Trainer abgesegnet. Also es läuft eigentlich andersherum, dass der Trainer sagt, ja, mit dem Spieler bin ich einverstanden. Oder nein, mit dem auf keinen Fall. Mit dem habe ich, weiß nicht, vor 2 Jahren bei Marseille zusammengearbeitet. Niemals. Oder ich bin von dem überhaupt nicht überzeugt. Weil natürlich die Trainer auch dann nochmal die Spieler anschauen. Ist natürlich immer so ein Wechselspiel. Aber auch, wer ist verfügbar wiederum? Wer ist bezahlbar? Wie auch immer. Mit wem einigt man sich? Weil am Ende, meisten Spieler, wenn es jetzt nicht nur so ein monetärer Deal ist, ey, du kriegst irgendwie 10 Millionen im Jahr, komm einfach zu uns, okay, alles klar. Die meisten Spieler werden ja im Endeffekt, wenn es auch so knifflige Transfers sind, dann überzeugt, wenn sie mit dem Trainer sprechen. Weil zum Beispiel ist eine Situation, Florian Wirtz, nur ganz kurz, ne? Mhm. Florian Wirtz, die entscheidenden Gespräche, wissen wir ja mittlerweile, gab es mit 2 Trainern. Kompanie, der gesagt hat, du bist dann, wir machen 2er-10er-System, wir haben dann 2 Zehner und wird ein bisschen Uriaz und Ulysses dann auf der rechten Seite als isolierter Tripler. Und Arne Slot hat ihn das ganz anders verkauft. Wir spielen folgendermaßen, wahrscheinlich mit Raute und du bist Spitze in der Raute, wie auch immer. Und er hat dann gesagt, ich gehe zu Liverpool. Also es war natürlich nicht der einzige Grund, aber es war ein entscheidendes Gespräch mit Arne Slot. Und Arne Slot hat ihm das Ganze verkauft. Es war nicht der Sportdirektor oder der Technical Director von Liverpool.
Das verstehe ich total. Also ich glaube auch, dass ein Spieler immer mit dem Trainer reden will und nicht mit dem Sportdirektor. Aber ist das nicht trotzdem der zweite Schritt? Weil der erste Schritt ist doch die Grundausrichtung oder von mir aus die Spielphilosophie des Teams. Und
ja, da kommen ja die ganzen Konflikte her. Ne? Also aus... Wenn Vereine nicht funktionieren oder dann irgendwann erzählt. Deswegen glaube ich schon, Tommy, dass das System, ein Trainer, ein klares System genauso zu diesen Narrativen gehört. Er muss das durchziehen und seinen Stiefel vollenden, weil sonst wirst du angreifbar. Und guck doch mal in die Presse. Ich weiß nicht, bei wem das gerade war, aber es gab auch irgendwo in der letzten Saison wieder irgendeinen Trainer, der variabel war, der ständig sein System auf den Gegner angepasst hat. Und wo es dann irgendwie gab, ja, der findet sein System nicht, weil der spielt ja zum 10. Mal was anderes. Und das finde ich halt total krass. Ich will in diesem Kontext einfach eine Frage, ich habe eine Theorie, mit dem ich klar darüber gesprochen habe, mit jemandem gesprochen, und wir waren klar unterschiedlicher Meinung. Der Trainer ist das wichtigste Element in einer Fußballmannschaft. These, was behauptet ihr?
Ja, doch, ja. würde ich mitgehen. Für kurzfristigen Erfolg immer.
Du siehst ja auch, wie schnell ein Trainer alles oder sehr, sehr viel verändern kann. Ich meine, Xabi Alonso ist jetzt das beste Beispiel bei Leverkusen, wir dürfen nie vergessen, die waren Abstiegsgefahr, noch im Herbst 2022. Und kam dann, natürlich die erste Saison musste sich ein bisschen zurückhalten, hat er selbst gesagt, ich habe jetzt mehr dafür erstmal sorgen wollen, dass die Mannschaft stabilisiert wird. Wir haben noch nicht mein System gespielt, aber es ging erstmal darum, rauszukommen, vielleicht noch sich für Europa zu qualifizieren. Zweites Jahr hat er gesagt, im Sommer habe ich alles so einstudiert, wie ich es wollte. Ich hatte ja die erste Sommervorbereitung nicht und zack, deutscher Meister. Und du siehst ja auch bei anderen Trainern, wie schnell das geht. Natürlich, oder du siehst bei sowas wie Liverpool, du hast mit Klopp einen Trainer gehabt, der hat dann ein Fundament aufgebaut und du hast dir einen Trainer geholt, der das direkt übernehmen konnte. Deswegen haben sie Arne Slot am Ende geholt. Oder zum Beispiel auch jetzt bei Brighton. Ne? Man hatte De Zerbi und hat dann Hürseler geholt, weil Hürseler so ein Schüler von De Zerbi ist. Also die Trainerarbeit ist eigentlich das Entscheidende. Und es kann sehr schnell zu Erfolg führen. Der kann auch wirklich ein Fundament legen für Jahre.
Also ich finde, die Frage ist ja eigentlich ein bisschen eine Suggestivfrage oder anders. Gibt es im Mannschaftssport eigentlich den oder das Wichtigste? Oder ist das nicht per se eigentlich ausgeschlossen? Weil man könnte jetzt natürlich sagen, ja, so auch, ja gut, ohne den Stürmer ist der Trainer jetzt auch nichts wert, so, ne? Würde ich so gar nicht beantworten wollen. Ich würde es anders beantworten. Ich würde sagen, ich finde, der Trainer, und das meine ich ernst, sollte im sportlichen Bereich eines Vereins der bestbezahlte Mitarbeiter sein. Eigentlich ist es völlig albern, dass ein Stürmer mehr verdient als der Trainer. Rein schon von der Hierarchie und Autorität her.
Sehr guter Take. Atletico Madrid verfügt das ja quasi schon seit einer Dekade mit dem teuersten Trainer der Geschichte. Und der genau einen Titel geholt hat für die 800 Millionen, die er gekostet hat.
Mhm. Das wissen die wenigsten, ne? Das ist der bestbezahlte Trainer auf der ganzen Welt.
Cholo Simeone ist der bestbezahlte Trainer, genau.
Ja. Ich meine,
er hat nur einen Titel geholt, aber zwei Champions League Finals. Ich hat zwei, der hat mehr Titel geholt. Spanische Meisterschaften, Europa League, hat ja, einige Titel geholt.
Drei, nee. Eine Meisterschaft und einen Europapokal. Ich habe vor kurzem, prove me wrong, aber ich habe so einen Social Media Post gesehen. Lass uns gerne mal nachgucken. Aber es war krass, der ist einmal Meister geworden, der hat einmal den Europapokal gewonnen und das war's. Und dann war aber auch in der Kommunikation darunter war auch, ja, aber Leute, der spielt auch gegen Barcelona und Real Madrid jede Saison, insofern ist das schon ganz okay. Trotzdem fühlt es sich so an wie der teuerste Trainer der Welt, hat genau eine Meisterschaft geholt in 10 Jahren oder so. Und ich bin voll Team Diego Simeone, ne? Das möchte ich betonen.
Also an der Stelle. Zwei spanische Meisterschaften, ja, okay. Einen spanischen Pokalsieg, zwei Europa League-Siege. Heißt also, als Trainer hat er fünf Titel.
Ja, gut, wird besser. Dann doch mehr.
Supercup-Sieger und so weiter. Aber was natürlich da interessant ist bei Atletico Madrid ist, aus meiner Sicht, dass die ja schon auch sagen, also klar, wir haben irgendwie Griezmann zum Beispiel, ne? Und wir haben irgendwie, keiner, Koke ist irgendwie natürlich eine Vereinslegende und der verdient auch viel, whatever. Aber unser Trainer steht wirklich über allem und ist auch unangefochten. Kein Spieler darf den in Frage stellen.
Aber natürlich. Ist das Dogma? Das wusste ich gar nicht. Also das ist das nicht einfach nur gutes Verhandlungsgeschick und gutes Timing und guten Berater von Diego Simeone? Ist das daher geschuldet oder ist das wirklich so das Dogma von Atletico, dass sie sagen, die meiste Kohle kriegt der Trainer?
Das ist Dogma.
Das heißt, wenn der rausfliegt und da kommt ein neuer, wird der auch der Bestbezahlte sein. Da würde ich mich einfach mal
abschließen. Ich glaube, bei Simeone spielt noch ein bisschen eine Rolle, dass der eine Vereinslegende ist. Der war Spieler und Trainer, weil natürlich.
Ja, Moment. Aber also dann wäre es ja kein Dogma, sondern dann wäre es ja wirklich einfach der Person Diego Simeone geschuldet. Also Simeone. Also das wäre ja wirklich der Proof of Concept, wenn da jetzt irgendwie. Keine Ahnung, ich wollte gerade Otto Rehagel sagen, aber also der nächste kommt und dann müsste er ja eigentlich auch der bestbezahlte Mann sein.
Ich glaube auch bei diesem Verein, bei diesem Verein ist es vielleicht gar nicht so, so realitätsnah. Aber wenn wir uns jetzt mal so einen klassischen Zweit- oder sogar Drittligisten angucken, also es gibt doch jetzt keinen Grund, warum in einem Verein wie Jahn Regensburg der Trainer nicht der bestverdienste Mitarbeiter sein sollte.
Ja, nein, oder? Weil Kai, ich glaube, das Problem ist, weil viele denken ja mittlerweile viele Clubs, okay, wir geben jetzt dem Trainer einen Dreijahresvertrag, aber den erfüllen wird, weil muss man dann den Trainer mal weiter bezahlen nach der Beurlaubung.
Wollte ich auch gerade sagen. Also dadurch, dass die Haltwertzeit von Trainern eigentlich eher unter einer Saison gefühlt ist, es gibt wahrscheinlich irgendwie noch ein, zwei, die so ein bisschen den Schnitt nach oben ziehen, Grüße nach Heidenheim, du schaufelst dir ja ein finanzielles Grab, wenn du den Trainer immer auf so ein finanzielles Podest stellst, weil der bleibt ja sowieso nur 9 Monate und dann hast du den noch irgendwie 2 Jahre danach auf der Payroll.
Ja, oder aber, völlig verrückter Take, du gibst so einem Trainer vielleicht mal ein bisschen Zeit.
Und das als Hertha-Fan.
Ja, oder gerade weil.
Aber da ist wiederum das Problem, dass es wenige Trainer gibt, aus meiner Sicht, die momentan das ausstrahlen, wo du sagst, okay, von dem sind wir so überzeugt, dass der wirklich hier, selbst wenn es Niederlagen gibt, das Ganze rumreisen kann. Weil es gibt,
Sebastian Hoeneß, ne? Also ist, glaube ich, der Einzige, der mir gerade einfällt.
Ist, ich meine, jetzt ist Xabi Alonso weg, man könnte argumentieren, dass Hoeneß der beste Trainer der Bundesliga ist.
Und das würde ich sofort unterschreiben. Und deshalb, ich meine, der hatte ja
die Aber das ist eine Ausnahme, dann wir reden da über die Spitze. Ich rede aber dann über den Neuplatzierten.
Also dein Lieblingstrainer Dino Topmüller kommt vielleicht auch noch da rein. Also, dein Lieblingstrainer. Ich weiß, du, das war ein Scherz, Konstantin. Also, weil du den rentest. Aber, also sowohl Dino Topmüller als auch Sebastian Hoeneß hatten ja, wenn ich es richtig auf der Pfanne habe, letzte Saison ihre Scheißzeiten, wo sie halt ein paar Spiele verloren haben. Und da, also ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass sie da in den Vereinen nervös geworden sind, oder?
Ja, aber das sind eben auch Außen. Du siehst ja aktuell jetzt in der Bundesliga zum Beispiel, dass jetzt mehr und mehr so Trainer von unten hochkommen. Also jetzt werden mehr und mehr Trainer aus der zweiten Liga geholt, weil man merkt, da sind einige gute dabei. Über Ilse reden wir nicht. der wurde ja im Podcast schon entblößt.
Kurzer Einwand, Konstantin. Christian Ilzer, Drip or Drop?
Ich glaube, bei dem droppt einiges.
Nur für dich die Frage. Also
Drop. Der Drip, okay. Der Drop an der Stelle.
Ja, wirklich. Ja. Aber du hast das gerade gesagt in Österreich, ne? Das habe ich mich auch immer gefragt. Du hast jetzt als Bundesligist, sogar als Zweitligist, hast du unendlich viele Scouts, die da durch Japan, Brasilien und sonst wo überall reisen. Und bei Trainern werden alle so maximal unkreativ. Ja? Da sind sie dann höchstens in der zweiten Liga mal unterwegs, mal ein Österreicher, mal ein Schweizer. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es in ganz Europa keine Trainertalente gibt, die man irgendwie auf dem Schirm haben könnte, wenn man mal danach suchen würde.
Können die, sind das immer die üblichen können die gut Englisch? Weil der Trainer muss die Sprache sprechen, in rechts außen nicht unbedingt.
Ja, also aber auch das, halt nee, warum eigentlich? Warum muss denn der Trainer diese Sprache sprechen? Also nicht mal mein fucking Barista spricht meine Sprache hier nebenan.
Ja, aber da muss
ich also, in Berlin.
Ja, also warum denn? Also, die Spieler sprechen doch eh alle Englisch. Wo ist das Problem?
Ich glaube, dass auch viele Vereine hoffen, wenn jetzt zum Beispiel, also man ist ein mittelmäßiger Zweitligist und schaut sich nach Trainer um. Dann hofft man, wenn man jetzt in der Drittliga nachschaut oder in Österreich oder so, will man am liebsten natürlich ein Trainerteam. Es geht auch meistens ums Team, ne? Darf man nie vergessen. Nicht nur um den einzelnen Trainer, sondern auch um seinen Staff, dass man jemanden holt, der sehr vertraut ist mit dem Markt, der die ganzen anderen Teams schon kennt, der die Spieler kennt, der die anderen Trainer kennt, der jetzt nicht bei Null anfangen muss, wenn es plötzlich gegen Braunschweig geht nächstes Wochenende, sondern der schon ein bisschen Basiswissen hat. Und das hast du natürlich dann eher bei einem Drittliga-Trainer oder bei einem aus Österreich, der wahrscheinlich auf Sky trotzdem dann Bundesliga und zweite Bundesliga so mitverfolgt. Bei einem bulgarischen Trainer, der muss wahrscheinlich bei Null anfangen, wenn er in der zweiten Bundesliga dann startet.
Ja, das stimmt. Aber also ergänzend dazu, was ich aber eine positive Entwicklung finde, ist, dass diese Klassiker vom Trainerkarussell, Hashtag Bruno Labbadia, also dass die finden ja, finde ich, nicht mehr so krass statt. Ne? Also es wird dann schon eher, es wird ein bisschen unterklassiger geguckt, das stimmt, aber ich finde, es kommen deutlich mehr neuere Namen ins Trainergame in der ersten und zweiten Liga rein, als es früher noch war, wo immer irgendwie nur so Bäumchen wechselt dich oder
nehmt ihr das anders noch, war. Wisst ihr noch das beste Beispiel damals, weil es müsst ihr mir kurz helfen, Peter Stöger mit Köln irgendwie abgestiegen, und aber genau der Mann für den BVB.
Das war genau der Übergangstrainer, Mann, wobei, also, andererseits, wenn du schaust, der erste FC Köln hat dann in der entscheidenden Situation, als man gemerkt hat, okay, Struber ist schlecht, hat man nochmal auf so einen alten Hasen gesetzt. Natürlich ist die Generation, wird natürlich auch irgendwie alt, also die, dass Peter Neururer jetzt vielleicht keine Jobs mehr bekommt, liegt auch ein bisschen natürlich am Alter mittlerweile. Aber so ein Friedhelm Funkel ist schon,
ja, aber trotzdem. Ja, und, aber also nochmal, also ich finde, da muss man differenzieren, also nochmal, im Saisonfinale ist ja eh ein absurder Trend, dass auf einmal jetzt permanent Trainer am 33. oder 34. Spieltag gefeuert werden. Also da jetzt nochmal auf den Friedhelm Funkel für ein, zwei Spiele zu setzen, so wie früher Hüb Stevens, das kann ich verstehen. Aber also noch vor 5 bis 10 Jahren wurden dann ja immer dieselben alten Namen auch für ganze Saisons oder wirklich als echte Follow-up-Trainer dann geholt, und das nehme ich nicht mehr so wahr.
Ja, aber zum Beispiel VfL Bochum, die setzen dann eben in der Situation auf wen? Dieter Hecking, auch ein Trainer in seinen 60ern. Also das ist eben, es gibt, wie gesagt, diese Funkel-Neuro-Generation, die ist einfach jetzt ein bisschen alt mittlerweile, aber jetzt kommen eben, jetzt sind die Hackings, sind jetzt die Neuen, die immer wieder, oder Thorsten Lieberknecht, der immer wieder einen Job finden wird in der ersten oder zweiten Liga. Weil jetzt Kaiserslautern eben aktuell.
Oder Pele Wollitz, wobei der immer noch
Der ist immer in der vierten Liga, meistens in Cottbus.
Also ich meine, es fühlt sich natürlich maximal unkreativ an, was ja aber auch sein könnte, ist, dass die vielleicht auch wirklich was von ihrem Job verstehen. Ja, und natürlich jeder weiß in diesem Business, dass vieles auch einfach externe Faktoren sind oder weil die eine ungünstige Sternekonstellation oder Kader oder was auch immer. Also insofern, ein bisschen was werden die ja schon können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Bruno Labbadia ein völliger Blindfisch war und einfach nur noch rumgereicht wurde.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wie viele Trainer in Deutschland, wenn wir jetzt sagen, man ist eben irgendwie Zweit- oder Drittligist und hat dann trotzdem nur einen begrenzten Markt, weil man wird keinen aus irgendwie Spanien verpflichten im Normalfall. Wie viele Trainer in Deutschland haben Fußballlehrerlizenz, muss man auch haben, ne? Und haben ein bisschen Erfahrung zumindest, also nicht komplett, und haben nicht in den letzten 10 Jahren irgendwie eine U21 trainiert, sondern vielleicht irgendwie eine erste Mannschaft. Dann ist der Markt eben auch nicht ganz so groß. Und natürlich, was eine Rolle spielt, ich meine, das ist bei einzelnen Beispielen immer schwer herauszuheben, aber jetzt auch die ganzen Ex-Spieler, die ja dann meistens irgendwie Trainer werden, natürlich sind die auch vernetzt. Also die bringen sich auch selber ins Spiel oder haben die Berater aus ihrer Spielerzeit, die dann wieder sagen, ey, der wäre doch vielleicht was für euren Verein, weil die haben die Netzwerke und irgendeiner, der vielleicht Fußballlehrer ist, aber die letzten 15 Jahre in Recklinghausen unterwegs war, keine Ahnung, der hat einfach nicht das Netzwerk, hat ja auch nicht den Track Record, aber... Also, ich meine, man sieht ja auch mal wieder jetzt, wenn du jetzt in die zweite Liga zum Beispiel schaust, bei den Trainern, ich habe es mal kurz aufgerufen, hast du ja dann auch die ganzen, ne, wie Daniel Thun, Christian Eichner, Klose, Leitl, Thomas Kleine, Alexander Ende. Das sind ja alles auch natürlich Typen, die vor 10 Jahren noch auf dem Rasen standen, auch in der zweiten Liga meistens.
Ja, und Leitl natürlich ein überragender Trainer, muss man sagen.
Absolut.
Wo trainiert der?
Union. Der wurde ja völlig überraschend bei Hannover rausgeschmissen. Weil sie das Ziel Aufstieg in Gefahr gesehen haben und ist jetzt bei uns Aufstiegstrainer.
Das ist lustig, weil man bei Hertha die Gefahr nicht Aufstieg gar nicht so vor Augen hat, ne?
Doch jetzt schon, also jetzt müssen wir. Das haben wir jetzt auch alle kommuniziert, also wir werden auch aufsteigen und dann wird auch der Trainer wieder ein Thema, relativ schnell, bin ich mir sicher.
Stark. Kai, sind wir eigentlich zufrieden mit dem Trainer?
Mit Onkel Horst?
Ja. Ich glaube, mir auch. Fakt ist aber auch, und da müssen wir uns aber vor Augen führen, keiner von den Leuten, über die wir jetzt hier in den letzten Sekunden gesprochen haben, werden irgendwann Club-WM spielen, oder? Oder seht ihr Horst auf der Bank oder leider nee, ne?
Nee, Werder. Wenn Werder bald Club-WM spielt, klar.
Ja, mich würde mal interessieren, hallo? Konstantin, kannst du mir einordnen, was rechnerisch in den nächsten Jahren passieren müsste, damit Werder Bremen Club-WM spielt? Von Hertha fangen wir gar nicht erst an, Tommy, sorry. Das sind noch 3 Kapitel mehr.
Also erstmal müsste man sich für die Champions League qualifizieren, das wäre ganz praktisch.
Okay,
das dann sind müsste also man noch ein paar Mal ins Halbfinale. Es zählt ja die 4-Jahreswertung aktuell bei der UEFA.
Oder man muss Champions League-Sieger werden, oder, geht auch.
Oder das man ist der ins Halbfinale.
Das ist bei Werder wahrscheinlicher.
Also. Man kommt zumindest ins Halbfinale oder sowas, oder vielleicht ins Finale wie der BVB. Irgend sowas wäre dann am besten. Ist jetzt relativ unrealistisch. Sollte Horst Steffen nach Trainerstation bei Stuttgarter Kickers, Preußen Münster, Chemnitzer FC und SV Elversberg jetzt in die Champions League kommen, dann könnte man in 4 Jahren eventuell in Saudi-Arabien.
Über Werder zu Liverpool. Also das könnte ich mir vorstellen. Nachfolger von Arne Slot in 2 Jahren.
Aber die Frage ist ja, sollte er das überhaupt machen? Weil Kai, so rein zuschauertechnisch spielt er ja bei Werder Bremen vor mehr Leuten, als er in so einer normalen Club-WM-Spiele austragen würde. Eigentlich lohnt sich es ja gar nicht.
Eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Also ich habe mich jetzt auch mit dem Thema Attendance bei den Spielen so ein bisschen beschäftigt. Fazit ist, im Schnitt sind es, glaube ich, knapp 40.000 Zuschauer gewesen, was aber bei auch einer Kapazität von irgendwo zwischen 60 und 80 pro Stadion jetzt auch kein Ruhmesblatt ist. Vor allem auch dadurch, dass Konstantin hat das so nett Adaptive oder Dynamic Pricing gesagt. Also ich würde sagen, die Tickets wurden hinten raus verramscht. Also du hast bei allen Vereinen, das galt auch inklusive Chelsea und PSG, in den Viertel- und Halbfinals signifikante Rabattierungen gehabt, bis irgendwie so auf 50 Euro, um die Stadien vollzukriegen. Also die einzigen Vereine, wo es nach meinem Kenntnisstand konstant gut war, waren die brasilianischen und Real Madrid plus Inter Miami. Das waren die gezogen haben. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, zur MLS kommen im Schnitt nur 25.000, da ist doch jetzt irgendwie 40.000 im Schnitt. Beim Club wäre ein echt totaler Erfolg und war doch auch das erste große Turnier in den USA. Ich finde das bei den Namen, die da zugegen waren, echt eher ein Armutszeugnis und spiegelt leider in Summe auch zum einen die sportliche Qualität wieder, die es da gab und auch schon die, sagen wir mal, die Relevanz des Turnieres.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen, dass es auch eher fürs TV ausgelegt war, denn wir wissen ja, es lief ja im Grunde alles parallel in den USA. Es lief ja sogar die MLS weiter.
Und der Gold Cup. Alles.
Ja, so. Also insofern, das hat ja in Wahrheit niemanden gejuckt und das bedeutet nämlich, einfach mal um die Opportunitätskosten sichtbar zu machen, allein in der Gruppenphase sind 500.000, eine halbe Million Menschen eben nicht gekommen, obwohl sie hätten kommen können. Das ist natürlich schon absurd. Und insofern siehst du auch dort, ich glaube, das war, so ehrlich muss man sein, für die FIFA einfach so eine kleine schöne Generalprobe für die WM, einfach logistisch auch, um zu schauen, was da so geht. Und am Ende hat sie sich so einigermaßen selbst getragen durch die horrenden Einstiegssummen, die man da zahlen musste, um überhaupt mitzuspielen. Ja, also so richtig scheint es zumindest kein Publikumsmagnet gewesen zu sein.
Das ist auch ein bisschen komisch für eine WM, wenn du dann eben so halbvolle Stadien hast, also einfach von der Optik her, weil normalerweise bist du es gewohnt seit 1954 wahrscheinlich, dass normalerweise bei WM-Spielen, weil es war am Ende als WM ausgelegt, dass bei WM-Spielen im Stadion in der Regel voll sind, bis auf vielleicht kleinere Ausnahmen. Also jetzt bei den krudesten Turnieren, ich weiß nicht, vielleicht 78 in Argentinien oder so war das vielleicht nicht der Fall. Aber ansonsten in den letzten 20 Jahren, seitdem ich WM schaue, waren die Stadien in der Regel voll. Jetzt hier in Katar hatte man ein paar Probleme. Aber was eben auch so ein Thema ist, jetzt, das haben ein paar US-Freunde aus dem Fußball gesagt, jetzt im Finale wieder, ne, beim Spiel Chelsea gegen Paris, spielen die im MetLife Stadium, wird ja auch das Finalstadion dann sein bei der WM 2026. Ist natürlich cool, New York, also es ist quasi New York City, ne, ist nicht wirklich New York City, ist New Jersey.
Das ist New Jersey.
Ja, aber ist auch egal, jedenfalls, so eine Quintessenz war bei allen, ja, MetLife Stadium, die wollen da immer spielen, die FIFA, das ist ein Dump, das Ding, das ist eine riesengroße Betonschüssel einfach nur, die ist langweilig, warum spielt man nicht in modernen Stadien, wie zum Beispiel in Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, warum muss man immer wieder dorthin gehen, in die Bruchbude, die ist riesig und liegt außerhalb von New York, das ist der einzige Grund, also auch dahingehend, sind so ein paar Entscheidungen getroffen worden, die schwierig waren. Auch dahingehend, dass eben irgendwie in manchen Städten eben dann 3 Uhr nachmittags Spiele ausgetragen wurden, wo eben auch die Leute vor Ort gesagt haben, wie soll ich da überhaupt im Berufsverkehr hinkommen? Da muss ich irgendwie um 10 los wahrscheinlich. Also das und sind alles Dinge, die schiefgelaufen sind.
Ja, nee, alles richtig. Also ich habe hier auch noch so ein paar wilde Takes stehen zur Club-WM, aber
hau mal raus.
Ja, der erste geht sogar in deine Richtung, Nico. Nee, wir
das
machen
nichts
anders.
Damit zu tun.
Nee, genau. Wir fangen mal. Ich hab für jeden von euch einen. Also, dann fange ich mal mit Tommy an, weil der ist noch die Meta-Ebene. Mein Take ist, der einzige Gewinner der Club-WM ist Saudi-Arabien.
Mhm.
Oder der größte Gewinner.
Weil sie den ganzen Bums bezahlt haben, um später dann die nächste WM auszurichten. Oder nicht die nächste, aber eine der nächsten.
Die übernächste. Genau. Ja. Also, weil sie sich über Bums bezahlen.
Nee, geht es da nicht um 2,34?
Ja, genau. Ist das nicht die Ja, stimmt. Die in 3, ja. Sorry. Hast du recht.
Ja.
Also, die meinte ich.
Ja. Naja, und sicherlich auch der FC Chelsea.
Ja, mit Donald Trump ist auch ein Gewinner. Also ja, der gibt also den Pokal nicht mehr.
Alter Schwede. Alter Schwede. Weißt du, was ich in der Sekunde gedacht habe? Es gab 2 Varianten. Entweder er macht das wirklich aus purer Absicht oder er wird langsam zu Sleepy Donald.
Also aber wenn selbst Infantino ihn versucht, da wegzuschieben und der das nicht checkt. Aber ja, also ganz nominell ist natürlich der einzige Gewinner der Club-WM, da muss ich jetzt mal kurz pedantisch sein, der FC Chelsea. So, das übrigens auch nicht ganz zu Unrecht. Also was Herr Palmer da hingelegt hat, war schon allererste Sahne. Ich verstehe natürlich deinen Take mit Saudi-Arabien. Ich glaube, ein bisschen auch die FIFA wird einen oder anderen Euro gemacht haben und sagen wird gut. Aber du hast natürlich recht, wer nicht gewonnen hat, ist der Fußball und sicherlich auch nicht die Fans. Insofern ist das just another tournament, wo man sich fragt, geht's beim Fußball am Ende vielleicht doch um Geld?
Ja. Oh, ist ein Hot Take.
Dann machen wir mal weiter mit den Takes. Also ich komme zu dir, Nico. In spätestens, sagen wir mal, 8 Jahren wird die Club-WM nicht mehr alle 4, sondern eher alle 1 oder 2 Jahre stattfinden und damit die neue Super League.
Ja, gehe ich ehrlicherweise auch von aus, auch wenn andere noch andere Vorgaben haben. Das Kernproblem, das ja die Vereine haben, ist ja Terminkalender und Überbelastung der Spieler. Wenn man sich dann auf der anderen Seite aber vor Augen führt, dass so eine Truppe wie Chelsea ja, glaube ich, im Moment 77 Spieler im Kader haben, vielleicht ein bisschen aber über den Daumen gepeilt, heißt das ja, dass die für eine Art Welt-Super League-relevanten europäischen Vereine, diese 10, um die es vielleicht geht, alle kein Problem hätten, aufgrund ihrer Möglichkeiten, sie auf 50 Spieler zu kaufen, um zwei Truppen laufen zu lassen. Und dann kommen wir wieder zu dem Trainersystem und der Frage, hat er ein System und wie ist das mit dem, mit der Rochade im Kader und so weiter. Ich glaube, die Probleme, die es gibt, werden mittelfristig alle aus dem Weg geräumt werden können, damit weiterhin wir uns dann jedes Jahr nicht nur in der Champions League, sondern auch noch auf Weltbasis final zwischen Manchester City und Chelsea angucken können. Vielleicht läuft man dann irgendwann Gefahr und es gibt das dann irgendwie dreimal oder viermal hintereinander. FA Cup, Champions League. Dann gibt es ja vielleicht auch noch die UEFA Super League, die ja auch noch gebaut wird. Ah, das ist dann die Champions League. Also long story short, ja. Und das ist, glaube ich, auch die bittere Erkenntnis aus, der Fußball ist verloren.
Club WM wird neue Super League, ne? Okay.
Das Super League-Modell ist doch, dass es ein abgeschottetes Modell ist und dass die Teilnehmer gesicherte Einnahmen haben jedes Jahr über den Wettbewerb hinweg. Und die Club WM hat ja genau was anderes. Man muss sich qualifizieren. Es soll auch ein bisschen durchgemischt werden. Es kann auch sehr gut sein, dass man dann zum Beispiel einen größeren Schwerpunkt setzt, wenn ein Gastgeberland eben nicht die USA ist, dass dann nicht Inter Miami mit reingeschoben wird irgendwie, sondern dass dann plötzlich andere Teams reinkommen und die Super League ist ja ein anderer Ansatz.
Aber das ist ja im Moment befinden wir uns ja in der Promophase. Das heißt, da lädst du immer alle ein und am Ende siebst du aus und dann bleiben 20 über und die spielen eine WM.
Gianni Infantino muss sich seine Stimmen sichern für seine FIFA-Präsidentschaft. Das macht er nicht, wenn er die Europäern feste Startplätze gibt. Das macht er ja dadurch, dass er dann nach Japan irgendwann geht oder irgendwo anders hin.
Das glaube ich auch.
Kommt rein, hier, ich hole mir Asiaten rein, weniger Europäer, weil ihr habt eh noch ein paar Stimmen. Gianni Infantino gewinnt seine Wahlen in Afrika, Südamerika.
So, und jetzt Konstantin, jetzt kommt mein Take für dich. Also, die UEFA hat bewusst probiert, das Teilnehmerfeld der Club-WM möglichst schwach zu machen. Beispielsweise über so Regeln, maximal zwei Vereine pro Country, was ja viele Premier League-Ligisten ausschließt. Und wenn wir mal ehrlich sind, von den drei großen Ligen, Meister Spanien, Barcelona nicht dabei, Meister England mit Liverpool nicht dabei, Meister Italien mit Neapel nicht dabei. Also die UEFA hatte ein maximal hohes Interesse, dass das Teilnehmerfeld der FIFA-Club-WM extrem schwach ist und hat dahingehend lobbyiert.
Ich weiß nicht, ob die unbedingt lobbyiert haben, aber die haben es zumindest so aufgezogen, dass es so ein bisschen so ein Querbeet-Ansatz war. Deswegen ist auch Red Bull Salzburg am Ende dabei gewesen, wenn man es geschafft hat. Man wollte nicht, dass dann plötzlich das komplette Viertelfinale der Champions League bei der Club-WM wieder mit am Start ist, weil natürlich die UEFA erstmal Selbsterhaltungstrieb aus ist und trotzdem möchte, dass die Champions League selber immer noch der Vereinswettbewerb Nummer 1 weltweit ist, ja, weil man darf nicht vergessen, die UEFA Champions League wird überall in der Welt geschaut. Die hat auch Resonanz in den USA oder irgendwie in Japan und sonst wo. Südostasien zum Beispiel auch. Also insofern, ja, die UEFA ist da auch so ein bisschen, hält ihre Hände über die UEFA Champions League und will ja eigentlich, dass die Club-WM kein großer Erfolg wird. Und das hat man so ein bisschen steuern können. Und man war auch sicherlich nicht böse darüber, dass dann, es klingt blöd, Borussia Dortmund, cooler Verein, viele Fans und so, aber die waren nicht böse darüber, dass dann eben laut deren Qualifikationssystem, was sie sich da aufgebaut haben, dann eben Salzburg, Dortmund und so auch mit am Start waren, um das so ein bisschen runterzudampfen, um dann eben nicht komplett einmal das Viertelfinale der letzten Champions League dann dabei zu haben. Und trotzdem dann natürlich genügend Teams, um am Ende im Halbfinale wieder drei Europäer zu haben und ein europäisches Finale, was wiederum sagt, europäischer Fußball ist trotzdem Nummer 1. Das war trotzdem, glaube ich, nicht unwichtig. Dass am Ende Chelsea gegen PSG spielt, ist trotzdem nicht unwichtig für Europa gewesen, weil man dann sagt, ja, die Brasilianer waren nicht ganz schlecht, aber am Ende reicht es für die trotzdem nicht ganz.
Sag mal, ich habe mal eine Frage. Ist euch das aufgefallen? Kann es sein, dass es in den USA irgendwie einen anderen Übertragungsstandard gibt? Oder also vom Bild her? Weil das sah alles anders aus als der Fußball, den ich kenne, wenn ich ihn im Fernsehen schaue.
Die Signale irgendwie bei uns PAL und bei denen ist es NTSC und so weiter, das ist schon immer so. Sieht irgendwie immer ein bisschen anders aus.
Alles so ein bisschen heller und so irgendwie ist dann auch ein bisschen mehr Sättigung drin und es sieht eher aus wie ein Spielfilm, ne? Als hätten sie diesen Hollywood-Weichzeichner drauf.
Das machen die jetzt bei der NFL ja auch schon eine Zeit lang, dass sie diese neuen Kameras einsetzen mit diesem sehr, sehr krassen, mit dieser krassen Tiefenunschärfe. Und ich glaube, die Kameras werden jetzt allgemein in den USA viel mehr bei Sportevents eingesetzt. Also, ja, irgendwie, also, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, schon seit jeher, dass irgendwie, es gibt, das Signal ist irgendwie anders. Es ist irgendwie ein anderes System, schon immer gewesen. Deswegen war es schon immer so, wenn irgendwas aus den USA kam, sah es irgendwie anders aus im Fernsehen zum Beispiel.
Okay. Was, wo wir gerade dabei sind, also vielleicht auch mal von den Sachen, die ganz gut waren, weil ich fand zum Beispiel dieses Kamerabild eigentlich gar nicht schlecht, Tommy, was du gesagt hast. Wie fandet ihr denn beim Finale, ich habe jetzt gelesen, die Superbolisierung des Fußballs? Robbie Williams vorab zum ersten Mal eine Halbzeit mit 25 Minuten Pause, damit man Coldplay und Show machen kann. Dann diese Einzelaufrufung von Spielern. Also wenn du mich fragst, ich finde das ja eigentlich eher positiv, auch wenn man manchmal so ein bisschen fremdelt. Aber also wir alle reden ja schon von der Konvergenz zwischen Sport und Entertainment und was kann man sich halt auch von den US-Ligen abschauen. Wenn das nicht so cringy aufgezogen ist, so eine Halbzeitshow, finde ich es okay. Und Coldplay hin oder her, aber kann man machen, finde ich.
Hm. Also ich habe ja da einen überraschenden Take. Ja, habt ihr jetzt nicht geahnt? Gespannt. Also alleine schon dieses Rauslaufen, was du da gerade angesprochen hast, das ist ja wohl das Beschissenste, was ich seit langem gesehen habe. Ja, also dann steht da irgendein Otto, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, und der läuft da rein, als wäre es jetzt hier irgendwie ein Gladiatorenkampf. Halt dein Maul. Ihr geht da einfach hinterm Schiri in einer Reihe raus. Erst der Kapitän, dann der Torwart, dann noch ein Kind an die Hand und fertig. So, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch in Zukunft.
Hymne
so.
Und gut.
So, und zur Halbzeitshow. Ich finde, allein die Tatsache, wie du gerade beschrieben hast, dass du ja aktiv ins Spiel, übrigens auch in die Rhythmen von Profisportlern eingreifst, ja, weil das, wenn die einen was gelernt haben, dann ist es, wir haben 15 Minuten Regeneration zwischen zwei Halbzeiten. Allein die Tatsache ist schon die Antwort auf deine Frage. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht. Das sind Athleten. Komm,
also, nee, sorry, ja, bitte, aber. Als ob die 10 Minuten da jetzt so einen Riesentake machen. Das, also
Naja, frag doch mal so einen Sportwissenschaftler, alleine schon, wenn die da irgendwie im Stau stehen und ihre Routine nicht haben vorm Spiel und irgendwie das Aufwärmen nicht so ist wie immer, das hat schon auch einen Einfluss auf die Spieler.
Ich glaube nicht, dass es besser ist für Profifußballer, wenn die länger in der Kabine sitzen im Übrigen.
Ich glaube nicht, dass
Runterkühlen gut ist für die. Das ist im Gegenteil. Also,
aber Konstantin, was willst du von den beiden erwarten? Die haben nie auf unserem Niveau gespielt.
Ich will auch was Positives sagen. Wisst ihr, was ich gut fand? Die Kamera des Schiedsrichters. Und ich muss sagen, ich habe keine Halbzeitshow mitgekriegt. Ich habe wirklich im Prinzip fast gar nichts davon gesehen. Das mit Einlauf, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, aber ich habe in ein paar Einstellungen habe ich diese Kamera von dem Schiedsrichter gesehen und die fand ich überragend. Weil das mich das an jeden guten EA Sports FC Werbeclip der letzten Jahre erinnert hat. Ich hatte große Freude daran.
Das ja. hat schon was, hast du recht, weil es natürlich einen Einblick gibt in etwas, was du eh immer beobachtest, und das ist eine neue Perspektive. So, das verstehe ich schon, das finde ich auch spannend, auch gerade so, wie die miteinander reden und wie dann irgendwie so ein Kimmich ständig ankommt und rumheult. Das ist natürlich schon unterhaltsam, ja, da gebe ich dir recht, das würde ich noch gelten lassen. Den ganzen anderen Bums nicht, das muss aufhören, das muss sofort aufhören.
Das ist ja zum Beispiel im Eishockey auch, jetzt zumindest bei so WMs und so wird das eingesetzt. Und ich fand es auch mal cool, weil da hat man teilweise sogar bei Toren im Eishockey, und das ist beim Fußball nicht ganz so, aber das kann man vielleicht auch nutzen, und sogar teilweise noch eine andere Perspektive gehabt auf Tore. Ja, dann siehst du vom Schiri, der irgendwie hinter dem Tor oder neben dem Tor steht, siehst du die Perspektive, wie das Tor fällt auf dem Eis. Und das kannst du im Fußball natürlich auch so ein Stück weit haben. Der Schiri steht irgendwie so 10 Meter neben dem Freistoßschützen, hast dann nochmal eine Perspektive, wie dann der Ball irgendwie da in Richtung Tor fliegt, weil der Schiri auch immer in Richtung Tor oder Richtung Ball schaut. Ist schon ganz cool. Ich denke, das wäre so eine Technologie, die du vor allem dann irgendwie so bei den Top-Notch-Spielen, also irgendwie Champions League,
ja,
und so weiter.
Ja, aber ich erkläre warum, weil das ist schon eine geile, guck mal, ich weiß nicht, wir standen ja alle schon mal in Fußballstadien und wir haben alle schon irgendwie dieses auch unten am Platz und wir hatten alle schon mal die Möglichkeit, diesen Blickwinkel zu haben. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das wirklich vor 80.000 Leuten, so. Das heißt, dieses Gefühl, dass ein Fußballer dabei hat, das hat diese Kamera mir gegeben. Sie hat mir wirklich nicht so fingiert bei irgendeinem Game, sondern es hat mir wirklich gezeigt, okay, so fühlt sich das gerade wirklich für Kimmich an. Und das fand ich daran sehr, sehr geil. Und deswegen, also ich würde mich freuen, wenn das auch irgendwie salonfähig wird in allen anderen Fußballligen.
Ja, aber zumindest, ich sag ihm auf dem Niveau, also ich weiß nicht, ob das in der dritten Liga wirklich notwendig ist.
Doch, das wäre geil. Stell dich das mal vor.
Das ist finanziell.
So ein Schiedsrichter, und also, der vor der Dynamo Dresden Fankurve steht und versucht,
da will ich andere Investments in der dritten Liga sehen als das. Das ist dann Prioritätenliste 17
Nein,
oder sowas.
Nein, Konstantin, jetzt bist du wieder zu ernst. Du musst auch ein bisschen den Spaß an der Sache
das
sehen.
Das hat nichts mit Spaß zu tun. Ja, dann erst mal Rasenheizung. Dann Schiri-Kamera.
Ja, genau. Scheiß mal
der Rollo, der zahlt mir nämlich nicht eine, nicht der zwei, Roland, nicht drei, sondern nur vier Millionen.
Also ich finde auch, Konstantin ist der Roland Wirkus von SNF.
Du bist dann der betrunkene Neuhaus da. Neuhaus übrigens lässt sich jedes Spiel dreimal tunneln und man sieht jetzt mittlerweile warum. Ich habe aber interessant, du hast da ein paar Takes bei uns hier in einen WhatsApp-Chat geschrieben. Einer ist mir noch aufgefallen, ich glaube, den hast du auch mit reingeschrieben. Ja, dass irgendwie die US-Latinos sozusagen oder die Hispanics haben das Turnier nicht angenommen. Da habe ich natürlich auch den Take, ja, ist logisch. Welcher Mensch mit Migrations-Background, vor allem aus dem Hispanic-Raum, möchte aktuell bei einer Großveranstaltung sein, wo vielleicht eventuell ein Eiseinsatz, also von Border Control.
Mit personalisierten Tickets.
Mit personalisierten Tickets. Immigration und Border Control, die überall mittlerweile Razzia machen. Ja, da würde ich auch nicht reingehen, weil am Ende werde ich nach El Salvador deportiert am Ende des Abends.
Aber das ist wirklich der Grund. Also das ist absurd, das wie ist es kein, ist. Das ist der Grund. Es ist so ja, bitter, ist ne?
Weil zum Beispiel, jetzt gibt es auch demnächst einen großen Boxkampf. Canelo Alvarez ist dann auch mal von Saudi-Arabien mitfinanziert. Anyway, da sagt man auch, mal gucken, ob das Stadion dann voll wird, weil der ist ein Mexikaner und seine Fanbase in den USA sind natürlich Hispanics. Aber wer geht da vielleicht zu so einem 80.000 Zuschauer Box-Event, wenn die am Ende eventuell damit rechnen müssen, dass sie nach Honduras deportiert werden? Wo auch immer.
Es gab
gerade so ein ganz geiles Interview, ich glaube, es war J.D. Vance, ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, im Zweifel war es einer seiner Kollegen, ist ja eh der ganze, alles der gleiche Bums.
Oder J.D.
So,
Sports?
Ja, so J.D. Sports war es nicht, J.D. Vance, der irgendwie über die WM 2026 sprach und meinte so, naja, wir werden hier ein großartiger Gastgeber sein, wir freuen uns auf über all die Nationen, die dann kommen werden, aber wenn das Turnier vorbei ist, nicht vergessen, dass ihr dann alle wieder gehen müsst. Das fand ich auch so ein geiler Take. Gehen müsst, also... Okay, Dude, A, will niemand mehr bei euch bleiben aktuell. Und B, was sind das für eine Aussage einfach an Nationalmannschaften, die da kommen zu sagen, ihr müsst danach bitte auch wieder gehen. Zu Gast bei Freunden hieß unser Motto mal, wisst ihr noch?
Ja, alter Schwede, ist das da, das ist alles schon ganz anders. Aber was bleibt denn jetzt so danach? Also, ich kriege ja schon mit, dass wir alle immer hier erzählen, also ganz viele Leute erzählen, ja, gehen gar nicht mit. Am Ende des Tages haben wir es trotzdem irgendwie alle mitgekriegt und sind irgendwie auch alle dabei gewesen. Aber was bleibt über? Und nochmal Zusatz dazu, glaubt ihr auch, dass vielleicht der gleiche Effekt eintritt, den wir auch schon rund um die Nations League hier schon mal besprochen haben, dass das vielleicht dann einfach bleibt und dann freust du dich irgendwann drauf, wenn da
also,
noch ein Spiel ist.
Was auf jeden Fall bleibt, sind erstmal 100 Millionen Euro für Bayern München und ich glaube, keine Ahnung, zwischen 50 und 60 für den BVB, die so nicht mit eingeplant sind und wo man ja schon, das wird ja die Kluft in der ersten Fußball-Bundesliga nicht besser machen. So ein kleiner Sondertopf von 100 Mio, von denen jetzt irgendwie Bayern sich nicht nochmal einen guten Linksaußen kaufen kann. Also das ist ja tatsächlich eine Herausforderung. Also ja, ich verstehe, das passiert nur
ist
alle
ein weniger
vier Jahre.
Im Übrigen, nur dass man das mal kurz, also ich habe das auch bei uns im WhatsApp-Chat gepostet, also Bayern hat keine 100 Millionen gemacht, ne?
80 oder so, ne?
Ja, also Stand Viertelfinale waren es, und die sind ja nicht weitergekommen, waren es 42,5 Millionen Pfund. Ich hatte die Pfundtabelle mal rein, also könnt ihr euch dann 60 Millionen Euro. BVB ganz knapp dahinter ja nur. Kai, das hast du ja selbst gesagt, dass bei uns intern das BVB knapp dahinter war. Also keine Diskrepanz von 40 Millionen ja eh nicht stimmen. BVB war bei 38,2 Millionen.
Nee, Moment. Die hatten schon 40 Millionen, also Pfund, meinst du?
Pfund, ne? Also 55 ist
genau,
es auch.
Also
so ungefähr,
die hatten 40 Millionen Startgeld und dann haben sie nochmal 11 Millionen und ein bisschen was für erste K.O.-Runde bekommen. So, und jetzt lassen wir mal die Sondersponsoring-Gelder, das wird, glaube ich, nicht so viel sein, das lassen wir mal weg. Aber du hast recht, also es sind dann eher 50 bis 60 Millionen, die halt die beiden deutschen Vereine eingenommen haben. Nichtsdestotrotz wird diese ganze Nummer nicht dazu beitragen, dass es jetzt noch mehr Chancengleichheit oder Wettbewerbsgleichheit in der Liga gibt, ne? Weil 50 Millionen sind auch für Dortmund jetzt nochmal irgendwie einfach ein verdammt guter Transfer.
Siehst du da also für uns als Werder-Fans schon Schwierigkeiten, auch Teil der Club-WM irgendwann zu werden, aufgrund dieses kleinen Nachteils jetzt noch, der dazu kommt?
Ja, also ich finde, dass das safe ein Beitrag für die weitere Polarisierung der nationalen Ligen halt, dass das daraus resultieren wird. Vielleicht nicht in der Premier League, weil die alle schon ordentlich Schotter haben, aber...
Also ja, aber das ist auch nicht unwichtig, Ligen, ne? In der Premier League, weißt du, da gibt es ja die PSR-Regeln und wenn du da einfach mal noch 60 Millionen Einnahmen hast...
Ja, oder 100, wie Chelsea, oder 100, ne?
Genau, musst du eben nicht einen Spieler verkaufen, den du ansonsten hättest verkaufen müssen, um dem Financial Fairplay dann dich zu beugen oder eben den Regeln dann dich, also dass du die Regeln einhältst. Insofern auch nicht ganz schlecht, ne, für diese Großspender, dass sie damit die Regeln besser einhalten können, weil das ist ja eine klare Einnahme, kann ich sofort als Einnahme verbuchen, optimal, also, und da eben auch wieder, ne, nur zwei Teams dabei gewesen. Aber wird es zur Normalisierung kommen, ist jetzt die Frage vielleicht, die abschließende, ne? Also wird es eine Normalisierung geben? Ich meine, bei der Nations League sind wir natürlich als Deutsche jetzt ein bisschen geblendet, weil dann das Final Four in Deutschland war und weil Deutschland plötzlich mal so um den Titel mitgespielt hat, plötzlich war die Euphorie auch größer.
Ja, da magst du recht haben.
In anderen Ländern ist die Euphorie immer noch so ein bisschen, ja, ist okay, ist cool, ist besser als Testspiele. Aber ich weiß nicht, ob zum Beispiel jetzt die Bayern München-Fans, nachdem sich ihr Spielmacher und bester Spieler das Bein gebrochen hat bei diesem Turnier und jetzt für 5 Monate raus ist, vielleicht auch Fußball-Deutschland dann kurzzeitig gedacht hat, cool, jetzt spielen wir ohne unseren Zehner bei der nächsten WM, wird er wahrscheinlich nicht dazu kommen, wobei Musiala erstmal wieder auf die Beine kommen muss, nachdem er wieder dann auf dem Feld steht, erstmal wieder bei 100% sein muss, dafür hat er aber noch ein bisschen Zeit dann.
Insofern, also so wie ich gesehen habe, hat nicht er sich das Bein gebrochen, sondern Donnarumma hat ihm das Bein gebrochen.
Sein Bein, oder? Wurde gebrochen.
Ja,
ja, aber ne, wie dem auch sei, aber dann sagt sich vielleicht auch ein Bayern München-Fan, cool, wir haben jetzt gerade 3 Spieler verkauft, unser bester Spieler hat sich jetzt noch das Bein gebrochen, oder dem wurde das Bein gebrochen, ist auch egal am Ende. Ne? Wäre vielleicht bei einem normalen Testspiel gegen Levski Sofia nicht passiert, weil wahrscheinlich wäre der Torhüter da nicht ganz so rausgerauscht. Insofern, ja, und weiß nicht, was jetzt bei anderen Vereinen noch los war, wir haben das Bayern-Ding natürlich am meisten verfolgt, aber wenn da bei anderen Vereinen jetzt irgendwelche Spieler komplett in die Knie gegangen sind mit Verletzungen, werden die auch nicht glücklich darüber sein. Wenn du nicht Chelsea bist und gewinnst, sondern im Viertelfinale ausscheidest und noch einen kaputten Topspieler hast, also ja, 60 Millionen gewonnen, aber eigentlich mehr verloren.
Ich glaube ja, das ist mein Hot Take, sollte es die Club-WM, die hat jetzt auch einen 4-Jahres-Turnus oder 2 Jahre oder was? Wie ist der Plan? So, sollte es die Club-WM in 4 Jahren einfach nicht geben, sollte die einfach nicht stattfinden und niemand redet drüber, wird das keinem Menschen auffallen.
Am ehesten vielleicht noch den Südamerikanern, die ja da doch sehr euphorisch waren, was ich wiederum ein bisschen sympathisch fand, weil wenn man so in die Historie reinschaut, ne, früher sind ja die südamerikanischen Teams immer nach Europa und haben so Testspiele absolviert, gegen irgendwie Napoli oder so, wenn man so sich die Biografien der Brasilianer anschaut, Garrincha etc., weil die Geldprobleme hatten, konnten dadurch dann Geld verdienen auf diesen Turnieren. Für die war es vielleicht noch am attraktivsten, aber ich glaube auch, dass irgendwie Manchester City am Ende des Tages sagt, ja, wenn es dich nicht mehr gibt, ist auch nicht so schlimm.
Meine auch von den Fans. Also meinst du, da wird in 4 Jahren irgendjemand daschen und sag mal, müsste dieses Jahr nicht Club-WM sein? Ich glaube nicht.
Zumal ja dann, gut, müsste man schauen, wo es dann stattfindet. Aber Liverpool zum Beispiel, die sind ja nicht dabei gewesen, was natürlich auch irgendwie lustig ist, ne? Irgendwie englischer Meister, eines der besten Teams, eines der attraktivsten Teams wahrscheinlich auch, so einfach was den globalen Appeal betrifft. Und da wurde kolportiert, dass die jetzt auch nicht unbedingt so böse darüber waren, dass sie nicht dabei sind. Barcelona war es, weil die hätten gern das Geld mitgenommen. Die sind ja chronisch klamm bei der Tasche. Aber Liverpool hat gemeint, ist jetzt kein Problem für uns. Unsere Marke ist eh schon so global, also wir brauchen nicht die Club-WM. Und am Ende lieber ein bisschen ausruhen und mal entspannt Vorbereitung machen. Also insofern,
das sollten wir eigentlich auch, ehrlicherweise. Keine Club-WM spielen in den nächsten Wochen, sondern uns entspannt vorbereiten darauf, dass wir wieder eine lange, harte Saison vor uns haben. Und ich nehme die jetzt über, dann die war so traumhaft. Ob wir das nächste Woche wieder machen oder in ein paar Wochen, das können wir ja nochmal untereinander besprechen. Aber
ich habe noch einen. Ja. Also in der ursprünglichen Routine. Ja. Ich muss noch einen machen.
Jetzt macht er mir meine Abmoderation fertig hier. Nee, du hast mir meine Überleitung, das war die Hammer-Überleitung. Die hast du mir jetzt zerstört, jetzt kannst du den Bums hier abmoderieren.
Ich finde, du hast das doch total gut gemacht. Also,
ja, aber also, das ist ja dann zerstört, wenn irgendeiner von der Seite reinquatscht oder sagt, einen habe ich noch. Jetzt kannst du die Abmoderation machen, komm.
Ich habe noch einen Drip or Drop, der ist nur für dich, Nico, der ist eigentlich für euch alle. Eigentlich habe ich 2, ich muss jetzt noch mal kurz überlegen, welche ich nenne, aber also
du musst das so anteasern, das ist jetzt der komplette Rohrkrepierer, habe ich das Gefühl.
Ja, das wird auch ein Rohrkrepierer, aber das kommt auch einer, über den muss man ein bisschen länger nachdenken. Julian Nagelsmann, so vom Style Guide, also und auch von der Attitude, Nico, Drip or Drop.
100% der beste, einer, oder mit einer der besten Trainer, die Deutschland hat.
Es geht um den Style.
Ja, aber um damit meine ich doch. Ja, das gehört ja für mich alles zusammen. Also da muss er rein.
So, Konstantin, was sagst du?
Vom Style her?
Ja, Style und auf, also die Attitude, sagen wir mal, das Reden gehört schon nicht, also zur Fashion mit dazu. Also das Gesamtpaket im Auftritt.
Er hat sich gesteigert, aber immer noch Trump, immer noch zu sehr gewollt.
Und du,
also,
Tommy?
Ich meine, das ist ein Top-Trainer. Ich finde den auch ganz sympathisch, aber auch den Namen Julian Nagelsmann und den Begriff Drip mit weniger als 20 Minuten Abstand zu nennen, das kriege ich nicht über die Lippen, sorry.
Hast du nicht seine TikTok-Videos in Leipzig gesehen?
Nein. Hast du nicht seine TikTok-Videos in Leipzig gesehen? Das beantworte ich, glaube ich, selber.
Kannst du da Kontext zu geben, Nico? Oder machen wir das nächstes Mal? Nee, TikTok, Trainer und TikTok, die nächste Folge.
Ja, irgendwie bestimmt. Wir denken so, oder lass doch eine Folge über Hip-Hop machen. Wie wär's denn damit?
Oh ja. Kennst du da jemanden?
Ich bin raus. Ich mache jetzt nur noch Paddle-Tennis. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Ihr Lieben, macht's gut. Ciao.